Horeb, Credo, der Glaube der Kirche.
Willkommen bei Credo auf Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns zugeschaltet sind auf den Frequenzen von Radio Horeb oder Radio Maria, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Bodo Klose und ich führe Sie durch die heutige Sendung von Credo und durch diese Reihe, die wir jetzt schon mehrere Sendungen hatten, wo es um die Geistesgaben geht, die Gnadengaben nach Paulus, dem ersten Korintherbrief. Wir hatten schon ein paar Gaben besprochen und unser Referent ist Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner, den ich herzlich in Königsdorf begrüße.
Ja, guten Abend, lieber Bodo Klose.
Guten Abend, Herr Pfarrer Lochner. Ich möchte kurz sagen, wir hatten ja schon das Thema der Gabe der Prophetie, dann Gabe der Weisheit, Gabe der Heilung. Sie haben auch in den ersten Sendungen immer schon ein bisschen Ausblick gegeben auf das, was da kommt. Und heute geht es um die Sprachengabe. Sie werden in neuen Sprachen beten oder reden. Man spricht auch vom Sprachengebet. Ja, Pfarrer Lochner, wie ist denn das mit diesem Sprachengebet? Warum ist es denn so was Außergewöhnliches im Vergleich zu den anderen Gaben? Prophetische Rede, da kann man sich was drunter vorstellen, Gabe der Weisheit. Und Sie stehen ja auch für die charismatische Erneuerung in Deutschland, haben jetzt gerade auf Radio Horeb einige Sendungen auch mitbetreut, wo es um dieses Thema geht. Ein neuer Aufbruch in Deutschland in der charismatischen Erneuerung. Da ist auch dieses Sprachengebet immer so ein Reizthema oder ein außergewöhnliches Thema. Warum eigentlich?
Ja, für viele Leute ist es außergewöhnlich, weil eigentlich wahrscheinlich deswegen, weil es wenig davon gehört haben und wenig darüber wissen. Aber für die, die, wie soll ich sagen, in der Erneuerung sind, ist das kein außergewöhnliches Thema. Das ist eine Geistesgabe wie die anderen auch.
Okay, und für die, die noch nicht so viel darüber wissen, dem wollen wir gerne Abhilfe schaffen. Sie werden über dieses Thema sprechen. Und ich denke, für die, die es schon ein bisschen mit dem Thema befasst sind, ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal ein bisschen fundiert auch das zu hören, was Paulus damit gemeint hat oder was auch in der Tradition der Kirche oder auch in der heutigen Zeit diese Sprachengabe bedeutet und wie sie gelebt wird. Und ich darf Sie nun einfach bitten, Herr Pfarrer Lochner, ich mache gar nicht lange, dass ich Sie vorstelle, das habe ich in den letzten Sendungen sehr ausführlich gemacht. Sie sind Pfarrer im Ruhestand, Sie kümmern sich um die charismatische Erneuerung, vor allem im Großraum München. Und ich denke, das soll jetzt einfach mal genügen, damit Sie schon loslegen können. Denn ich denke, das ist ein Thema heute, was auch viele Hörerinnen und Hörer sehr interessiert.
Ja, zunächst möchte ich darauf hinweisen, in der Heiligen Schrift wird an vielen Stellen von der Sprachengabe berichtet. Wenn trotzdem viele Leute da wenig oder gar nichts drüber wissen, hängt es einfach damit zusammen. Wir lesen auch zu wenig die Heilige Schrift und achten auch zu wenig drauf. Und dann kommt es natürlich, mir ging es damals so, wie ich katholisch wurde, ich las die Apostelgeschichte und habe dann den Eindruck gehabt, mei, da werden lauter so komische Sachen berichtet, mit denen ich damals eigentlich nichts anfangen konnte. Und dann habe ich das halt sein lassen, habe mich nicht mehr beschäftigt. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie so das Gefühl haben, ach, das sind alles so komische Sachen. Das braucht es eigentlich zum Christentum gar nicht. Ich kann auch ohne all das ein guter Christ sein. Der erste Bericht, auf den ich da hinweisen möchte, ist der Pfingstbericht in der Apostelgeschichte 2. Die meisten von uns kennen ihn ja vom Pfingstsonntag her. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich auf sie verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und dann heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also der Heilige Geist kommt und im Sturm, im Feuer, Und dann heißt es, alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und beginnen, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Ein ähnlicher Vorgang wiederholt sich dann später im 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Es ist ein hochinteressantes Kapitel, das sich lohnt, wirklich mal ganz zu lesen, wie der Petrus da zu diesem Hauptmann Cornelius auf wunderbare Weise hingeführt wird und auch vorbereitet wird. Petrus wird dahin geholt, er fängt an zu predigen und sagt den Leuten, es waren ja die Heiden, ihr wisst, was im ganzen Lande der Juden geschehen ist, und dann spricht er von der Taufe im Jordan, dass Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, dass er Gutes tat, alle heilte, die vom Bösen gequält wurden. Und dann heißt es schließlich, und dann haben sie ihn an den Pfahl gehängt. Er ist auferstanden und den Jüngern erschienen, und davon sind wir alle Zeugen. Mit Feuer und mit Heiligem Geist muss wohl Petrus da gepredigt haben. Und dann heißt es, noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Sie hörten sie also in neuen Sprachen reden. Das wird in der Heiligen Schrift mal so übersetzt. Es steht immer das gleiche Wort dahinter. Also wir sprechen von der Glossolalie. Glossa ist die Zunge, und dann kann man das übersetzen mit Zunge oder Sprache. Wir kennen ja auch, dass jemand von fremder Zunge sei, wobei wir meinen, er spricht halt nicht unsere Sprache. Also auch hier, der Heilige Geist fällt herab. Und jetzt wird dieser Geist auf die nicht getauften Juden ausgegossen. Und das Zeichen, dass der wirklich ausgegossen wurde, war, sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Und da sehen wir immer wieder diesen Zusammenhang von Geistausgießung und Reden in neuen Sprachen. Interessanterweise heißt es hier auch noch preisen, dass sie Gott loben und preisen. Denn das, wo die Sprachengabe erfahren wird, ist immer die Neigung zum Lobpreis ganz stark. Und wir können froh sein, dass wir bei uns im Gottesdienst im Gloria immer noch so ein Lobpreisgebet haben, auch wenn es leider oft gar nicht mehr gesprochen sondern durch ein Lied ersetzt wird. Aber es ist Lobpreis, und der Geist treibt uns dazu an, Gott zu loben. An dieser Stelle ist auch interessant, dass dann Petrus sich verteidigt in Jerusalem, warum er sich erlaubt hat, diese Heiden, diese nicht beschnittenen Heiden zu taufen. Und dann heißt es, dass sie also in der gleichen Weise, während ich redete, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie am Anfang auch auf uns. Er sieht also, derselbe Vorgang, der sich am Pfingsten abgespielt hat, als die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt waren und in fremden Sprachen redete, dieser selbe Vorgang wiederholt sich in einiger Zeit später im Hause des Hauptmanns Cornelius. Später sehen wir nochmal eine solche Stelle, und zwar im 19. Kapitel der Apostelgeschichte. Da ist Paulus in Ephesus und er trifft dort die sogenannten Johannesjünger. Er fragt sie, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Und sie sagen zu ihm, ich finde das immer so ganz typisch, auch für unsere Zeit, wenn man so eine Frage stellen würde, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist ja auch bei uns heute recht unbekannt inzwischen worden. Ich meine, dem Namen nach weiß man es noch, aber sonst kann man damit nicht viel anfangen. Vor allem unsere Kinder und Jugendlichen, auch die Gefirmten, wissen meistens sehr wenig bis gar nichts darüber. Kann man übrigens sehr leicht nachprüfen. Sprechen Sie mal mit Gefirmten, was die Ihnen über den Heiligen Geist sagen können. Paulus sagt dann, ja, ihr habt ja nur die Taufe des Johannes empfangen. Der Johannes, der hat auf Jesus hingewiesen, dass nach ihm ein Größer kommt und der wird euch mit Geist und Feuer taufen, mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann tauft er sie erst, diese Jünger, auf den Namen Jesu und legt ihnen die Hände auf. Und da heißt es, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Also die Tat, dass der Heilige Geist auf sie herabkam, zeigte sich ganz deutlich nach außen hin, weil sie in neuen Sprachen zu reden anfingen und weil sie weissagten, also die Prophetengabe betätigten, prophetisch gesprochen haben, im Heiligen Geist. Wie gesagt, solche Stellen gibt es mehrere. Eine andere ist also ganz am Schluss des Markus-Evangeliums zu finden, im 16. Kapitel, Vers 17, da heißt es, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also hier werden mehrere Zeichen gesprochen, auch ist auch noch von den Schlangen die Rede und vom Gift, das ihnen nicht schadet. Aber es heißt hier dann eben auch, sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist ein Zeichen des Glaubens. Und ich habe Ihnen ja vorhin diese Stelle vom 19. Kapitel der Apostelgeschichte vorgelesen oder hingewiesen darauf. Es ist interessant, dass bei uns, bei manchen Lesungen, endet dieser Text, dass man sagt, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Punkt. Und dann endet die Lesung. Und dieser letzte Satz, sie redeten in Zungen und weissagten, der ist oft gestrichen bei der Lesung. So hören also unsere Gläubigen gar nicht mehr, dass es diese Gabe des Sprachenredens in Sprachenreden gibt und dass es auch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zusammenhängt. Paulus hat also diese Gabe hochgeschätzt, wie auch übrigens ja die anderen Geistesgaben. Und er hat ein eigenes Kapitel im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, fast ausschließlich über diese Geistesgaben, vor allem Sprachengabe, auch in der Öffentlichkeit, im Gemeindegottesdienst und im Verhältnis zur Prophetie gesprochen, mit vielen interessanten Aussagen, die sich darin finden. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Also die Sprachengabe ist in der Schrift bestens bezeugt und sie tritt auch heute wieder häufig auf, gerade in der charismatischen Bewegung, die es ja nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in praktisch nahezu allen Konfessionen gibt. Zum ersten Mal seit der Reformation, dass eine geistliche Erfahrung plötzlich eben nicht auf eine Konfession beschränkt ist, sondern überkonfessionell ist, dass viele von ihr erfasst sind. Sprachengabe und Geistausgießung gehören also nach der Bibel eng miteinander zusammen. Allerdings nicht so, dass man sagen kann, also wer nicht in Sprachen redet, der hat auch keinen Heiligen Geist. Das wäre also völlig dumm, sowas zu sagen. Das sieht man ja schon, dass Paulus auch davon spricht. Nicht alle sprechen in Sprachen, nicht alle haben die Heilungsgabe, nicht alle sprechen prophetisch. Er betont es ja, sondern die einen haben die Gabe, die anderen die. Und insofern ist eben auch die Sprachengabe keine, wo man sagen kann, ja, die empfängt jeder. Allerdings muss man sagen, dort, wo man sich neu für diese Gabe öffnet, zeigt sich, dass sie die häufigste Gabe des Heiligen Geistes ist. Wir in der charismatischen Erneuerung, auch hier in München, Heute fängt zum Beispiel bei uns gerade wieder so ein Seminar an. Wir haben diese Leben im Geist-Seminare. Und wenn wir da mit Handauflegung für den Empfang der Geistesgaben und auch der Sprachengabe beten, erleben wir, dass ungefähr 70% dabei zum ersten Mal anfangen, in Sprachen zu beten. Allerdings machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass manche hinterher nicht weitermachen, obwohl wir ihnen immer sagen, nicht einschlafen lassen, diese Gabe, sondern jeden Tag gleich auf der Heimfahrt weiter in Sprachen beten und auch die nächsten Tage jeden Tag in Sprachen beten, damit euch diese Gabe erhalten bleibt. Wir machen alle die Feststellung, dass also der Böse diese Gabe offensichtlich sehr viel höher schätzt als wir, nämlich er versucht sie immer zu zerstören und die Menschen davon wegzubringen, so etwa, ach, bilde doch nichts ein, dass du jetzt eine Gabe vom Heiligen Geist hast, das machst du dir doch was vor und so. Diese Versuchung ist weit verbreitet. Interessant ist, die frühe Kirche hat also erwartet, dass der Heilige Geist, wenn er in einem Menschen, wenn ein Mensch vom Geist erfüllt ist, dass der sich auch nach außen bezeugt. Dass er also hinterher weiß, ich habe den Geist empfangen oder ich habe ihn nicht empfangen. Dass das also schon eine bewusste Erfahrung war. Und bewusst wohl auch deswegen, weil sie ja als Erwachsene getauft wurden, weitgehend, dass sie sehr genau wussten, was getauft werden bedeutet, nämlich in Christus hineinsterben, in sein Kreuz hineinsterben, dass der Mensch, der alte Mensch der Sünde stirbt und der neue Mensch, der nach Christus gestaltet ist, aufersteht. Und sofort nach der Taufe hat ihnen ja dann der Bischof die Hände aufgelegt und hat für sie gebetet um diese neue Geistausgießung. Und nach allem, was wir wissen, fingen daraufhin auch viele an, in Sprachen zu beten. Damals wie eben heute auch wieder, dass wir das sehen, dass es das gibt. Da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, ja, wozu dient denn diese Sprachengabe? Ist das nicht was völlig Überflüssiges? Wir haben doch heute auch eine Kirche, eine lebendige Kirche und ein lebendiges Christentum und haben doch weitgehend keine Sprachengabe, also ist die doch wahrscheinlich überhaupt nicht nötig, könnte man sagen. Aber wenn man auf der anderen Seite schaut, wie unfähig unsere Kirche heute ist, den Glauben weiterzugeben, wie sie fast so doch eher zu einem innerlichen Sterben hinneigt, dass da was abgestorben ist, dass sie nicht mehr zeugungsfähig ist, dass dieses Leben, wie wir es aus der Apostelgeschichte und in der frühen Kirche kennen, eben heute bei uns, zumindest hier in Deutschland, in Mitteleuropa, nicht mehr da ist. Da sehen wir ja, dass uns wirklich was fehlt. Und ich würde auch ganz klar sagen, uns fehlt die Fülle des Heiligen Geistes. Nach der müssten wir trachten, und zwar allesamt, angefangen vom Bischof über die Priester, über die Pfarrer, bis hinunter zu den Gläubigen, bis hinein zu den Kindern. Ja, wozu dient die Sprachengabe? Paulus sagt, das ist also in diesem berühmten 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs, sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Könnte man natürlich wieder sagen, ach, ja, soll doch lieber die Gemeinde erbauen, warum soll er sich erbauen? Paulus sieht es offensichtlich nicht so, sondern dieses sich selbst erbauen bedeutet, ich erstarke am inneren Menschen. Ich werde, mein Glaube wird in mir auferbaut, er wird verstärkt. Ich komme Gott näher, das Verhältnis zum Herrn wird intensiver, das wird ein persönliches Verhältnis, ich bin ihm nahe. Er hört mein Sprechen und ich höre sein Sprechen. Das ist eine wichtige Erfahrung des Heiligen Geistes, dass ich spüre, dass ich von ihm, von Gott geleitet werde. Man könnte auch sagen, ich werde in die Gegenwart Gottes hineingenommen. So haben es auch viele gesprochen. Und wer meint, das sei doch eigentlich trotzdem gar nicht besonders so eine nötige Gabe, das sehen wir aber, ich weiß es von der Beichte, wie viele Menschen sich beklagen, dass sie unachtsam beten, dass sie abschweifen, dass sie zerstreut sind beim Gebeten. In dem Moment, wo ich in Sprachen bete und wo ich also über diese Gabe verfüge, hört das auf. Sondern da ist also diese Nähe zum Herrn, die wird also ganz deutlich. Ich persönlich neige auch zu der Auffassung, dass der Rosenkranz in einer gewissen Weise an die Stelle des Sprachengebets getreten ist, weil eben dieses Sprachengebet nicht mehr bekannt ist und weitgehend eben nicht mehr geübt wird, dass auch beim Rosenkranz kommt es ja nicht so sehr auf den Wortlaut an, dass mein Verstand da so besonders bewusst betet, sondern das ist ja doch ein Gebet, wo das Denken nicht besonders nötig ist, sondern wo es einfach ein Sprechen wird, ein Sprechen mit dem Herrn wird. Und deswegen wohl neige ich dazu, anzunehmen, dass der Rosenkranz ein gewisser Ersatz für etwas, was uns verloren gegangen ist, darstellt. Und ähnlich ist es in der Ostkirche mit dem Jesusgebet, wo ja der Mönch oder auch der Gläubige in der Ostkirche zigtausendmal am Tag dieses Gebet wiederholt: Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Dieses immer Wiederholen, was also jetzt gar nicht mehr, was gar nicht mehr auf den Wortlaut ankommt, sondern ein unmittelbares Sprechen zu Gott wird, in diesem Wiederholen zeigt sich eben, genau wie bei der Sprachengabe, dass es den Weg zu weiteren Gnaden und Gnadengaben öffnet, auch zu den Früchten des Heiligen Geistes hin öffnet. Man kann auch sagen, die unbewusste Tiefe im Menschen, wir kennen das ja heute vom Unbewussten, vom Unterbewussten, dass es eine solche Tiefe gibt, dass diese Tiefe sich für Gott öffnet und auch in der Sprache anfängt, sich auszusprechen, was sie eben auf dem Weg über den Verstand gar nicht tun kann, wo die Worte gar nicht reichen. Es sagen auch viele, die also diese Erfahrung des Sprachengebets machen, sie werden in dem Moment, wo sie anfangen, von Liebe, Freude und Friede überflutet. Ich hatte in früheren Jahren wiederholt einen amerikanischen Professor zu Gast, der in München Gastvorlesungen hielt und der in der charismatischen Erneuerung war. In Amerika sind ja sehr viele Menschen, viel mehr als in Deutschland, stehen der Erneuerung nahe. Wenn er anfing, in Sprachen zu beten, wurde er immer so erschüttert, dass ihm die Tränen kamen. Ja, ich werde auch nie vergessen. Aber da sind wir dann schon beim nächsten Kapitel, die Frage der Fürbitte. Ich fuhr mal mit ihm die Ludwigstraße entlang im Auto, weil wir in der Uni einen Vortrag besuchen wollten, einen Vortrag über die charismatische Erneuerung. Und ich sagte zu ihm, schaut auf die Uhr, sagt, oh, wir sind knapp dran, wenn wir da keinen Parkplatz bekommen, dann sieht schlecht aus, dass wir noch rechtzeitig zu dem Vortrag kommen. Und dann sagt er, oh, das werden wir gleich haben, und fängt neben mir im Auto an, in Sprachen zu beten. Und wie wir da auf der Höhe der Universität sind, wo die Brunnen stehen, sagte er, langsam, fahren Sie ganz rechts hin. Und ich denke mir auch, lieber Professor, hier, da stehen die Studenten von früh bis Nacht mit ihrem Wagen, da kriegen wir doch keinen Parkplatz. Und wir sind fast gestanden. Da fährt vor uns ein Auto raus und wir können in diesen Platz reinfahren. Dann sagt er, schauen Sie, das war der Platz, den mir der Herr gezeigt hat. Sprachengebete als seine Hilfe auch in den alltäglichen Sorgen. Ja, manche sagen zum Beispiel, wenn sie von dieser Geisterfüllung erleben und in neuen Sprachen beten, ich muss jetzt Gott immer loben und preisen. Das drängt mich so dazu. Oder andere sagen, ich habe ein ganz neues Verhältnis zur Bibel. Ich verstehe jetzt alles, was in der Bibel steht. Und das spricht mich so an, ganz anders wie früher. Ich werde direkt angezogen. Ich möchte gar nicht, am liebsten gar nicht mehr aufhören. wie gesagt, ja, dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, das ist wie eine Quelle, die in mir zu sprudeln beginnt. Und dieses Wort der Quelle, ich habe es jetzt gerade wiederholt gelesen in verschiedenen Büchern, das erinnert an dieses Wort, was Jesus sagt zu der Samariterin. Das Wasser, das ich gebe, wird in ihr zu einer Quelle oder in ihm, die fortsprudelt ins ewige Leben. Dieses Bild der Quelle, die fortsprudelt ins ewige Leben, die bringe ich also gerne in Verbindung mit dem Sprachengebet. Der heilige Paulus sagt dann an einer Stelle, stellt er gegenüber und sagt, ich kann mit dem Geiste beten und ich kann mit dem Verstande beten. Ich kann im Geiste Loblieder singen und ich kann mit dem Verstand Loblieder singen. Im Geist meint er, also wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Er sagt auch dort, mein Geist spricht Geheimnisvolles zu Gott. Er spricht mit Gott, aber unmittelbar, ohne über den Weg, über den Verstand zu nehmen. Aber er sagt, ich kann also diesen Weg des Gebets wählen, aber ich kann auch mit dem Verstand beten. Das heißt also, dass ich in einer verständlichen Sprache zu Gott spreche, was allerdings ein bisschen mühsamer ist. Für mich, aber auch für viele andere, ist es ganz klar. Zum Beispiel, ich bete gerne auch beim Autofahren. Da kann ich natürlich einen Rosenkranz beten, das ist nicht schwierig. Oder ich kann auch Fürbitten beten, mache ich aber lieber in ruhigen Strecken, wo nicht viel Aufregendes passiert. Während wenn ich durch die Großstadt fahre, durch München, da kann ich keine Fürbitten beten. Da tue ich mir sogar mit dem Rosenkranz schwer. Aber in Sprachen kann ich beten. An jeder Stelle, da kann der Verkehr noch so groß sein, weil ja mein Verstand nicht... Ja, so könnte man Paulus übersetzen. Mein Verstand, der geht, da kommt da zur Ruhe. Der wird jetzt in diesem Fall nicht benötigt. Der Geist betet also in mir. Und man kann dieses Beten, da kann man viele Bilder dafür wählen. Man kann sagen, das ist wie das Liebesgeflüster eines Liebespaars, wo man auch, oder auch beim Kind, wenn man mit einem kleinen Kind redet, wo man auch nicht auf den Wortlaut ankommt, sondern wo man etwas ausdrücken will, wie nahe und wie gut und wie lieb man diesen anderen Menschen hat. Man kann auch vergleichen die Sprachengabe auch mit dem Sprechenlernen des kleinen Kindes, der auch ja ungeformte Worte und Silben bringt. Ich habe das bei meinen Kindern immer so erlebt, wenn ich war ja verheiratet, wenn die so das Sprechen gelernt haben, was da so aus ihnen raussprudelt an Lauten. Ich habe dann gerne dieselben Laute nachgemacht, die sie gesprochen haben, und dann habe ich gemerkt, wie sie aufmerksam werden. Sie hören da kommt ein Echo. Und dann haben sie es wieder probiert und dann kam wieder von mir das Echo. Und so hatten wir angefangen, ein Zwiegespräch zu führen, könnte man sagen. Aber eben nicht über den Verstand, sondern direkt gewissermaßen. Und diese direkte Aussprache mit Gott, die ist eben im Sprachengebet auch möglich. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Alle Gaben des Geistes sind übernatürlich. Sie kommen nicht aus dem Bereich des normalen, natürlichen, sondern aus dem, wenn man so will, göttlichen, übernatürlichen Bereich. Das gilt für alle. Und das gilt auch natürlich für die Sprachengabe. Und genau deswegen hat sie so eine Art Schlüsselfunktion, wo ich mal in diesen Bereich mit dem Verbindung aufgenommen habe, hängt wohl auch mit zusammen, dass ich eben in ein unmittelbares Verhältnis zu Gott komme. Da öffnet sich auch der Raum für weitere Gaben, dass ich also weitere Gaben erproben kann, dass sie sich in mir entfalten können, dass ich geführt werde zu weiteren Gaben. Es ist ganz wichtig, bei diesem sich für die Sprachengabe öffnen, ich muss mich einlassen auf etwas. Es gibt auch Leute, die sagen, In einem gewissen Sinne sind die Gaben auch schon in uns angelegt, aber sie kommen nur können nur Gestalt annehmen, wenn ich mich auf sie einlasse, wenn ich mich für sie öffne. Es ist bei all diesen Gaben immer, dass ich mich etwas auf etwas völlig Neues einlasse, gerade bei der Sprachengabe auch, auf etwas, was für mich neu ist, erstmalig, einmalig und vorher eben nicht war. Und genau das, diese Schritte, sich auf Neues einzulassen, das ist genau der Weg, den der Heilige Geist uns führt. Siehe, ich mache alles neu. Ich will nicht, dass alles so bleibt wie bisher, sondern es soll neu werden. Bevor ich dann noch ein paar Punkte bringe, machen wir eine kleine Musikpause mal zwischendurch und dann will ich gerne noch einige Punkte aufführen. Ja, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man also die Sprachengabe auch im Bereich der Fürbitte einsetzen kann. Normalerweise ist sie wohl überwiegend ein Lobpreisgebet, ein Dankgebet, aber sie ist auch für die Fürbitte möglich. Und da schreibt auch Paulus, und zwar im Römerbrief im 8. Kapitel, Vers 26, wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selbst tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und dieses Seufzen ist eine behelfsmäßige Übersetzung. Eigentlich dürfte das hier wirklich das Sprachengebet gemeint sein, also ein sich betätigen eben jenseits des verständlichen Wortes. Und so ist also hier diese Fürsprache Fürbitte in Sprachen sehr gut möglich. Und die wird auch in der charismatischen Erneuerung vielfach gebraucht. Wir beten ja sehr oft für Leute mit Handauflegung in den verschiedensten Anliegen. Und oft weiß man wirklich nicht ganz genau, was steckt da eigentlich für ein Problem dahinter, hinter dem, was man gerade gehört hat. Welchen Hintergrund hat das Ganze? Und wenn man eben da manchmal sehr unsicher ist, ist es empfehlenswert, in Sprachen zu beten, weil der Geist weiß ja und bekommt ja vom Herrn gezeigt, um was es da geht, während der Verstand sich da oft ein bisschen schwer tut. Und auf diese Weise sind also schon vielfach Heilungen passiert, dass nichts anderes gewesen ist, als dass jemand für einen anderen in Sprachen gebetet hat und auch Befreiungen von bösen Mächten, die also Menschen zugesetzt haben. Gerade auf das Sprachengebet reagieren sie meistens sehr stark. Das ist nachgewiesen. Ich kann dann auch das Sprachengebet gebrauchen in der Gemeinde und auch im Gemeindegottesdienst. Für Paulus und für die Korinther muss das damals ganz selbstverständlich gewesen sein. Denn Paulus sagt da auch im 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Der eine einen Psalm, der andere eine Lehre, der dritte eine Offenbarung. Einer redet in Sprachen, der andere deutet es. Hier ist also neben der Sprachengabe jetzt auch die Gabe der Auslegung als eigene Gabe erwähnt, über die es gerade im 14. Kapitel Paulus hier einiges sagt. Diese Form, dass also der eine einen Psalm oder ein Lied beiträgt und eine Lehre, Offenbarung meint also eine Prophetie, Oder eben auch ein in Sprachen ausgesprochenes Wort, eine sozusagen Zungensprache. Dies geschieht bei uns vielfach in unseren Gebetsgruppen, dass also hier wirklich eine Art Wortgottesdienst aus der Gemeinde sozusagen selber entsteht, dass es hier gar keinen braucht, der jetzt also unbedingt eine Oberleitung hat, sondern so gerade kleinere Gebetsgruppen, die schaffen das einfach aus sich heraus. Und wenn eben hier ein Einzelner den Eindruck vom Herrn bekommt, ein Wort in Sprachen laut auszusprechen, dann verbirgt sich in aller Regel dahinter eine Prophetie. Und so sieht es Paulus offensichtlich auch. Und weil sie ja nun zunächst nicht verständlich ist, also wer in Sprachen spricht, der weiß nicht im Verstand, was er spricht. Deswegen sagt Paulus, nur sowas nur in der Gemeinde zulassen, wenn jemand da ist, der das auslegen kann. Und ich habe also selber manchmal schon eine Auslegung bekommen. Ich habe auch erlebt bei anderen, wenn sie ausgelegt haben, nicht selten habe ich erlebt, dass jemand eine Auslegung bringt und dann nach kurzer Zeit ein anderer sagt, ich hatte die gleiche Auslegung. Dass also zwei diese Gabe der Auslegung hatten und stimmen überein mit den Aussagen. Jemand habe ich gekannt, der sagte, wenn er die Augen schließt, während so ein Wort gesprochen wird, dann ziehen vor seinen Augen die Buchstaben der Worte vorbei, die also diese Botschaft beinhaltet. Er kann sie ablesen. Wie gesagt, diese Gabe der Auslegung gibt es in unterschiedlicher Weise. Wie es überhaupt bei Gott gibt es eigentlich keine Duplikate. Wir sehen das ja auch in der Natur, wir sehen es beim Menschen, bei den Tieren. Er hat eine unendliche Fülle und so sind auch die Art und Weise, ja die Vielzahl der Sprachen zum Beispiel, die da gesprochen werden, oder eben auch wie die Gaben sich in sich unterscheiden, wieder bei dem einen läuft es so, beim anderen läuft es anders. Aber Paulus sagt eben in dieser Hinsicht, es soll in guter Ordnung geschehen. Diese Sprachengabe soll nicht ununterbrochen betätigt werden, wenn so ein Zirkel beisammen ist, sondern zwei oder drei, sagt er, sollen sie betätigen, die anderen sollen zuhören, sollen es beurteilen, vor allem wenn dann die Auslegung kommt, ob die auch richtig ist. Da muss man also dann auch die Gabe der Unterscheidung der Geister anwenden. Es gibt dann in den Gemeinden, vor allem heute hier auch bei uns in Deutschland, weitere Formen des gemeinsamen Betens in Sprachen. Etwa die Form, dass mehrere oder so eine ganze Gottesdienstgemeinde gleichzeitig jeder persönlich in seiner Sprache leise, halblaut zu sprechen beginnt. Vor allem auch bei den Fürbitten wird das gerne gemacht. Also nicht, dass alle sagen, wir bitten dich, erhöre uns, sondern dass einer bringt das Anliegen vor und dann beten alle leise in Sprachen. Da gibt es jetzt auch eine Form, die sogar der Heilige Vater selber rühmend erwähnt hat. Brennender Dornbusch heißt das, dass also Bitten um die Erneuerung der Kirche, um die Neuevangelisation und dergleichen vorgetragen werden und dann mehrere Minuten lang in Sprachen für dieses Anliegen gebetet wird, bevor wieder ein neues Anliegen kommt, wobei man dann am Ende eines gemeinsamen Sprachengebets auch ein Dankgebet spricht dafür, dass Gott diese Bitte erhören wird. Auch das Singen in Sprachen ist in unseren Gottesdiensten jetzt in der charismatischen Erneuerung weit verbreitet. Das Wunderschöne ist, dass also hier oft ein solche reiche Klangfülle, dass also der Heilige Geist nicht nur die Sprache, sondern auch die Melodie eingibt und dass jeder genau weiß, wie er zu singen hat und dass fast möchte man sagen, diese Singweisen aufeinander so wunderbar abgestimmt sind. Ich habe das mal erlebt, ich glaube, das war im Dom in Würzburg, wo wir in Sprachen gesungen haben und Leute eben auch dabei waren, die sowas noch nie gehört haben und noch nie erlebt haben und die uns hinterher fragten, sagt mal, ihr habt da so herrlich gesungen, da müsst ihr ja stundenlang geübt haben, um das einzuüben, das ist ja so unglaublich, so vielstimmig, wie ihr das gemacht habt. Aber wie gesagt, da ist gar niemand da, sondern der Heilige Geist selber leitet das. Dieses Singen im Geist, von dem ja auch schon Paulus spricht, das ist in der alten Theologie lange Zeit bekannt gewesen. Scaramelli zum Beispiel schreibt auch drüber, der Jesuit aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert. Man nannte das in früheren Jahrhunderten Jubilieren, das ein Jubilo auf Lateinisch, ein allgemeines Jubilieren einsetzte. Und sowas wird zum Beispiel berichtet von der Heiligsprechung des heiligen Franziskus, dass nachdem er heilig gesprochen worden war, in der Kirche ein minutenlanges Jubilieren einsetzte. Und da muss ich jetzt etwas Persönliches noch einfügen. Ich selber habe den Eindruck, dass möglicherweise dieser Aufruf erhebet die Herzen, was wir ja zu Beginn des Hochgebets, zu Beginn der Präfation beten, dass das eigentlich ursprünglich eine Aufforderung zum Sprachengebet war. Denn genau das passiert, wenn ich anfange in Sprachen zu beten, erhebe ich mein Herz zu Gott, erhebe ich mein Inneres zu Gott. Und auch diese Aufforderung, die wir im Gottesdienst mehrfach haben, vorm Tagesgebet, vorm Schlussgebet, dieses Lasset uns beten, heute meint man, das bedeutet nur als Eingang, jetzt wird also gebetet. Aber ursprünglich, wir wissen aus der Liturgie, dass da zunächst mal eine Pause war und persönlich gebetet wurde. Die Gläubigen haben leise oder halblaut persönlich gebetet. Ich vermute, dass da auch ursprünglich in Sprachen gebetet worden ist, bevor dann gewissermaßen als Zusammenfassung das Gebet des Priesters kommt, die Collectio, wie sie ja auch genannt wird. So gibt es also, gäbe es viele Einzelheiten über das Sprachengebet zu sagen. Für mich selber, muss ich noch sagen, ist eine besondere Hilfe, wenn ich sehr schnelle Entscheidungen treffen muss. Sagen wir mal, innerhalb von wenigen Minuten oder manchmal sind es ja nur Sekunden, dass man eine Entscheidung treffen soll. Mache ich so oder mache ich so? Herr, was ist denn dein Wille? In dem Moment, wo ich die Zeit habe, dass ich wenigstens, sagen wir mal, 30 Sekunden oder so in Sprachen beten kann oder eine Minute, wenn es ein bisschen länger sein kann, wird die Entscheidung im Allgemeinen wesentlich leichter zu spüren, Herr, welchen Weg soll ich gehen? Eine interessante Sache hat ja Hans Gnahn vor einiger Zeit bei den Exerzitien und auch in einer eigenen Sendung mal berichtet. In Exerzitien wurde das ja noch einmal Weihnachten gesagt, wie sie da in England eine Anlage aufgebaut haben zum Betonieren von sehr großen Brücken, wo also unendliche Mengen an Beton erzeugt werden müssen und wo so ein Gerät aus Versehen der Beton hart geworden war und diese ganze Anlage praktisch für die Katz aufgebaut war, weil ein wichtiger Teil nicht mehr funktionierte. Wie er dann erzählt, dass er zunächst dachte, oh ja, man müsste jetzt beten, aber dann fehlte ihm der Glaube, sagte er. Und er erinnerte sich, dass er mal gelesen hat, man solle, wenn man zu wenig Glauben hat, in Sprachen beten. Und dann fängt er wirklich an, in Beisein seines Kollegen in Sprachen für die Maschine zu beten. Und nachdem er eine Weile gebetet hat, plötzlich wird der hart gewordene Beton wieder flüssig und die Maschine kann wieder laufen und die Betongeschichte kann in Betrieb gehen. Also das ist eine sehr gut bezeugte Sache, weil ja auch sein Kollege dann später in der ganzen Firma Liebherr das kundgetan hat, was der Hans Gnahn da fertiggebracht hat mit der Hilfe Gottes. Eine andere Erfahrung, die manche erzählen, war, dass wenn sie in Gefahr sind, wenn sie um sich Dunkelheit spüren oder bedroht sind, nachts und so weiter, Frauen, dass sie in Sprachen zu beten anfangen und dann plötzlich spüren, wie ein Schutz um sie ist und wie selbst wo also die Gefahr schon sehr nahe war, die Betreffenden zurückweichen. Übrigens eine Erfahrung, die sehr viel auch in der Mission gemacht wurde, dass Missionare unter Umständen anfingen, die sie bedrohenden Leute, deren Sprachen sie zum Teil ja gar nicht kannten, da hat ja oft jeder Stamm eine eigene Sprache, da sie in Sprachen sie angesprochen haben und erreichen konnten, dass die zurückgewichen sind, weil sie die Sprache verstanden haben und angesprochen waren in der Sprache, die ihnen vertraut war. Es gibt auch eine ganze Reihe Heilige, von denen wir heute wissen, dass sie in Sprachen gebetet haben. Ich will wenigstens ein paar Namen nennen. Da ist also der heilige Polycarp, von dem wird er berichtet, bevor er verbrannt wurde, hätte er, ich weiß nicht, ein oder zwei Stunden in Sprachen gebetet. Dann der heilige Pachomius, dann Gregor der Große, Hildegard von Bingen, die große heilige Theresia, der heilige Ignatius, Alfons von Liguri, Johannes vom Kreuz, Franziskus. Von Franziskus wird berichtet, seine Gefährten haben immer berichtet, er hätte, wenn er so besonders von Gott erfüllt war, immer in Französisch gesungen. Aber man weiß inzwischen, dass also Franziskus nie Französisch gelernt hatte, er konnte nur Italienisch, aber wenn er eben dann seine Gefährten haben, das eben für Französisch gehalten, wenn er in Sprachen gesungen hat. Schließlich ein letzter Punkt. Wie bekommt man die Gabe? Es gibt eine ganze Reihe Leute, die sie für sich allein bekommen haben, ohne äußeres Zutun. Da gibt es aus Tirol eine nette kleine Geschichte. Ein junger Mann hat ein Seminar besucht und dort zum ersten Mal in Sprachen gebetet. Er kommt nach Hause, erzählt seinem Vater. Der Vater sagt, na, dann spreche mal in Sprachen, das darf mich interessieren, wie das klingt. Und der sagt ein paar Worte in dieser neuen Sprache. Und dann sagt der Vater zu ihm, der Bauer, was, die soll was Neues sein? Das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Wie gesagt, das ist zum Teil eben weiter verbreitet, als man weiß. Und gerade weil es viele Leute auch alleine bekommen. Man rechnet ungefähr, man kann etwa rechnen, 20-30% bekommen es alleine. Gar nicht selten, so einen Fall hatten wir kürzlich in Bayern auch, sogar bei einem Pfarrer, dass er nachts aufwachte und plötzlich wach wurde, weil er in Sprachen laut zu beten angefangen hat. Die meisten bekommen es also, nachdem mit Handauflegung für sie gebetet worden ist. Das sind diese Schritte, die wir in unseren Seminaren, Leben im Geist-Seminaren vollziehen, Tauf- und Firmerneuerung, sehr bewusste, dass ich dann mein Leben wirklich Gott übergebe, dass ich es aus der Hand gebe, dass ich sage, Herr, dein Willen will ich tun und bitte übernimm du die Führung und die Leitung meines Lebens. Und dann, wenn sie das ausgesprochen haben und auch um den Heiligen Geist neu gebetet haben, dass sie neu erfüllt werden möchten, dann legen wir die Hände auf und fangen dann auch in Sprachen zu beten an. Und wie gesagt, so um die 70-80% fangen dann auch an, in Sprachen zu beten. Man muss sich aber vor einigen Missverständnissen hüten. Das Sprachengebet ist kein Automatismus. Ich hatte am Anfang auch gemeint, wenn man mir die Hände auflegt, dann müsste mein Mund von alleine sprechen anfangen. Aber das ist nicht der Fall. Die Sprache ist von Gott eingegeben, aber nicht das Sprechen. Ich muss genauso meinen Mund bewegen, wie wenn ich in Deutsch spreche. Und genauso die Zunge. Ich muss also diese Worte, die Sprache, die mir der Herr gibt, selber aussprechen. Und dieser Schritt, der fällt vielen gar nicht leicht. Das ist immer im Grunde genommen ein Glaubensakt. Überhaupt bei jeder Geistesgabe, sie ausüben, ist immer ein Glaubensakt. Ich wage mich gewissermaßen wie aufs Eis hinaus und weiß noch nicht, ob es trägt. Dann ist es auch keine Ekstase. Es gibt manchmal, wird also von der Sprachengabe als von verzückter Rede gesprochen bei manchen Übersetzungen, ist also verkehrt, es ist keine Ekstase. Es ist auch der Sprecher, diese Gabe ist immer seinem Willen unterworfen, genau wie auch bei der Prophetengabe. Das heißt, er kann jederzeit anfangen, in Sprachen zu beten und jederzeit aufhören. Und es ist auch nicht so, dass er willentlos einfach daher reden würde und nicht mehr aufhören könnte oder so. Weiterhin ist es so, wenn ich in Sprachen bete, weiß ich nie, was kommt. Ich habe die ersten zwei, drei Silben spreche ich aus und dann alles andere kommt wie wenn ich den Wasserhahn öffne oder bei einer Quelle, dass es nachfließt, aber was nachkommt, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, sondern mein Geist betet und ich kann es nur zulassen. Und schließlich als letztes, auch der es betet, versteht das nicht. Dass er die Auslegung für ein persönliches Gebet bekommt, ist eher selten. Wie gesagt, da könnte man jetzt noch, es gibt hochinteressante Phänomene. Ich will nur Franz Xaver erinnern, Pater Pio wäre einiges zu sagen über die Resel und ähnliche Dinge. Resel von Konnersreuth, die ja praktisch, ja, wie man weiß, Aramäisch konnte und verschiedene andere Sprachen, auch Lateinisch, Griechisch wohl auch hörte und auch Altfranzösisch. Wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen Zeit haben zum Gespräch. Als letztes der Hinweis von Paulus. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, ich wollte, ihr alle könntet in Sprachen beten. Er, Paulus, möchte, dass alle seine Gläubigen in Sprachen beten können. Er weiß, dass es nicht der Fall sein wird, aber er wünschte es. Und er von sich selber sagt er, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Paulus schätzt also die Sprachengabe so hoch, dass er von sich aus sagen kann, mehr als ihr bete ich selber in Sprachen. Also, dass wenn dann jemand kommt und sagt, das ist doch keine wichtige Gabe, die brauche ich nicht, dann muss er sagen, ja, bitteschön, der Paulus sieht es aber anders. Soweit also einiges, was ich Ihnen zu dem Thema sagen wollte. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie anrufen und wenn wir noch ein bisschen miteinander drüber sprechen können.
Sie hören Radio Horeb, Credo. Wir sprechen über die Sprachengabe. Und unsere erste Hörerin ist die Frau Maria aus Ruhpolding. Grüß Gott.
Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage zu Ihrem Thema. Und zwar, ich habe jetzt das leider nicht ganz von vorne mitbekommen und kann mir also nicht ganz genau vorstellen, was das bedeutet in Sprachenreden. So wie ich das jetzt am Schluss verstanden habe, ist das so eine Sprache, die aus mir rauskommt und ich weiß eigentlich selber gar nicht, was ich spreche. Ist das richtig?
Ja, würde ich schon sagen. Es hört sich oft an, wie wenn Sie einen ausländischen Sender einstellen, vielleicht einen arabischen oder ja von ein bisschen weiter weg oder einen afrikanischen oder chinesisch oder asiatisch, wo Sie ja auch nichts verstehen. Ne? Aber oft teilt sich es sogar schon dadurch ein bisschen was mit, am Tonfall und so weiter. Hören Sie ja etwas.
Also das ist nicht so, dass das jetzt eine fremde, bekannte Sprache ist, sondern das können einfach Worte sein, die man gar nicht zuordnen kann, auch keiner anderen bekannten Sprache.
Doch.
Schon.
Ich selber habe oft erlebt, dass Sprachen kommen, die eben dem asiatischen Raum sehr ähnlich sind, also bei uns zum Beispiel dem Hebräischen, dass sie aus dieser Sprachfamilie kommen. Man hat mal analysiert und hat festgestellt, die sind also schon sprachenwissenschaftlich, haben sie typische Spracheigenschaften. Ob es lebende oder schon gestorbene Sprachen sind, das weiß man nicht. Ich habe mal gelesen, es gäbe auf der Erde 3000 verschiedene Sprachen. Was man allerdings sicher weiß, ist, dass in einer ganzen Reihe Fälle das verstehbar war, was da in Sprachen laut ausgesprochen wurde. Zwar nicht unbedingt von allen Hörern, aber dass jemand drunter war, der sagen konnte, ja tatsächlich, das ist ja eine Sprache, die ich kenne. Also da gibt es so viele Berichte, dass man die praktisch nicht beiseite schieben kann und sagen kann, also sowas kann es doch nicht geben. Vielleicht auch der Franz Xaver, den ich am Schluss erwähnt habe. Er kommt als Missionar nach Asien, in die indischen und chinesischen Bereiche da und soll sehr schnell voll verständlich in diesen Sprachen gesprochen haben, der Leute.
Und das Pfingstereignis bezeugt ja selber, dass die Leute sich hingegen in ihren eigenen Sprachen gehört haben, was ja gar nicht sein konnte.
Ja, ja, da gibt es übrigens eine nette Geschichte zu Pfingsten. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Resel von Konnersreuth ein Begriff ist.
Ja, freilich.
Die hat ja immer, wenn sie die Visionen hatte, die Leute in ihrer Sprache gehört, also Hebräisch, Lateinisch, hat sogar Lateinisch unterscheiden können, dass der eine ein bisschen anderes Lateinisch spricht als der.
Echt?
Ja, aber die Predigt am Pfingsten, da ist die einzige Stelle, wo sie sagt, die hat sie auf Deutsch gehört. Also ist schon interessant.
Aber was mich noch interessiert hätte, wenn ich jetzt eigentlich, wenn das so durch den Geist durch mich rauskommt, woher weiß ich denn, wenn ich eigentlich selber gar nicht weiß, was ich da spreche, aus welcher Richtung das kommt, dass das sozusagen der gute Geist ist, der da auf mir spricht?
Es gibt seltene Fälle, wo auch es so was wie ein dämonisches Sprechen gibt. Aber wenn Sie auf den Herrn ihr Leben ausgerichtet haben, dem Herrn ihr Leben gegeben haben und sich, wie gesagt, nach ihm ausstrecken, dann ist die Gefahr, dass da eine andere Macht durch sie spricht, praktisch null.
Und wenn ich aber jetzt bisher kein so ganz besonders guter Mensch war oder bin?
Dann sagen wir mal, solange Sie, zum Beispiel bei unseren Seminaren ist ganz entscheidend auch die Beichte, wobei wir sehr eine Reihe wichtiger Punkte anführen, die bereinigt werden müssen, wenn ich mit dem Heiligen Geist wirklich neu erfüllt werden will. Es geht ja bei uns immer um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und zum Beispiel ein großes Hindernis ist das Nicht-Vergeben. Oder wenn ich in Sünde dahin lebe, da kann ich praktisch, tue ich mir schwer oder es ist unmöglich. Oder wenn ich mich ins Okkulte eingelassen habe. Das sind ganz deutliche Hindernisse.
Und da, das fällt mir so schwer, weil ich auch mal Ihre letzte Sendung mal mit angehört habe. Woher, so ein bisschen ist das relativ ziemlich neu für mich, diese Richtung im katholischen Glauben, da war ich sehr überrascht, dass das hört sich teilweise schon fast so esoterisch an. Ich selber habe kein großes Problem damit, aber ich hatte immer gedacht, dass das im katholischen Glauben absolut, solche Dinge gar nicht gern gesehen sind.
Ein Vorschlag von meiner Seite. Bitte das als letzte Frage nehmen, weil ich habe noch andere Hörerinnen und Hörer, die noch in der Leitung sind.
Ja, also der Hunger nach dem Esoterischen, den heute so viele Menschen haben, der hängt damit zusammen, dass sie etwas suchen, von dem sie wissen, dass es eigentlich geben müsste und was ihnen heute oft in der Kirche nicht mehr angeboten wird. Der Verlust des Übernatürlichen, den wir in der Kirche leider oft zu beklagen haben. Dass man um diese Dinge nicht mehr weiß und zum Teil sich auch gar nicht mehr dafür interessiert. Das ist das Problem der Kirche heute. Und schauen Sie sich das wegen Jesu an, das wegen seiner Jünger, dann sehen Sie, das ist ganz anders. Und ich bin überzeugt, der Herr will, dass wir diese Welt des Übernatürlichen wieder voll entdecken und in ihr heimisch werden und in ihr die Menschen zum Glauben führen. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was ich mit dem Heiligen Geist in meinem Leben erlebt habe, so übrigens heute jährt sich's gerade die entscheidende Nacht, die ich da erlebt habe. Ach ja, wenn Sie einen Computer haben, dann können Sie sich ja das nachlesen. Meine Homepage www.gott-lebt.de, da finden Sie unter meinem Zeugnis, was ich damals erleben durfte, was ich im Übrigen auch unserem jetzigen Papst erzählen konnte, weil er mich zum Diakon geweiht hat damals. Mhm. Also das Glück, was ich da erlebt habe in dieser Nacht oder überhaupt diese ganzen Zusammenhänge mit dem Heiligen Geist, das übersteigt alles andere, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe viel Schönes erlebt, aber das ist unvergleichlich. Und das ist das, wonach jeder Mensch sich im Grunde sehnt und was eben mit Rauschgift und mit Alkohol und mit Sex und all diesen Dingen, mit materiellen Dingen einfach nicht zu finden ist. Das entzieht sich. Es kann nur Gott uns geben. Und wenn Sie danach suchen, dann sind Sie auf dem richtigen Weg.
Ich danke ganz herzlich für Ihren Anruf. Ja, es waren sehr, sehr wertvolle Fragen.
Herzlichen Dank.
Ein ganz eigenes Gespräch, was sich jetzt gerade entwickelt hat, das fand ich sehr, sehr wertvoll. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend nach Ruhpolding. So, wir haben noch den Herrn Paulik aus Regensburg. Vielleicht, ich hoffe, dass wir eine kurze Frage stellen können. Wir kommen schon langsam zum Ende der Sendezeit. Ich bitte um Verständnis. Ist der Herr Paulik dran?
Ja, grüß Gott, hier ist Günther Paulik aus Regensburg. Ich habe eine Frage, die nicht ganz zum Thema passt, aber teilweise schon. Und zwar, wie ist Ihre Einstellung zum Ruhen im Geiste, das ja teilweise als dämonische Belastung hingestellt wird?
Dem würde ich nicht zustimmen. Ich weiß, dass es einige wenige Leute in Deutschland gibt, die also hier meinen, warnen zu müssen. Ich kenne Fälle, wo Leute, dieses Ruhen im Geist verbunden war, mit einem Einbruch des Heiligen Geistes in ihr Leben, das ihr ganzes Leben verändert hat. Mhm. Oder auch zum Beispiel, jetzt war bei uns wieder der Alan Ames, gab es das auch. Und da sind Leute dort gewesen und haben sich Leute dort bekehrt, die also auf ganz, ganz falschen Wegen waren.
Ja, ich selbst stehe auch positiv dazu. Aber man liest sehr viel darüber, dass das als dämonisch hingestellt
das
wird.
Das sind einige wenige Leute, der Pfarrer von der christlichen Mitte, und Klaus Klausen und so weiter, und die tun alle Zeitungen anschreiben. Aha. Und so, also lassen wir uns davon.
Ich finde es schade.
Ja, leider. Ich habe auch schon mit ihm gesprochen.
Na gut.
Ja, danke für den Anruf und wie gesagt, keine Angst vom Geist, der Herr macht das schon richtig. Ja.
Gut, danke, alles Gute, Gottes Segen.
Ebenfalls.
Dankeschön. Tschüss. Ja, ich denke, die beiden Anrufe waren noch sehr wertvoll, um auch das Thema abzurunden. Wir kommen nämlich auch zum Ende unserer Sendezeit. Ich danke Ihnen, Pfarrer Lochner, ganz herzlich auch für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank und wir wünschen einen guten Abend, Gottes Segen, und ich hoffe, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat und dass Sie auch ein bisschen spüren von diesem Wehen des Heiligen Geistes, dass er wirklich auch in unsere Kirchen kommt und dass da wieder neues, übernatürliches, spirituelles Leben stattfinden mag. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie entlassen und mich nochmal ganz herzlich bei Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner bedanken. Am Mikrofon verabschiedet sich Bodo Klose.
Und ich bedanke mich auch bei Ihnen und bei der Technik. Alles Gute und Gottes Segen.